Ja, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz, fülle mich neu mit deinem Geist. Damit sind wir schon mitten jetzt auch in unserem Text, heute in unserer neuen Reihe über Daniel, heute in Kapitel 1, wird sehr das Herz und die Herzenseinstellung von Daniel und daher auch von uns im Fokus stehen. Die Anbetung hat uns hier also mitten reingeführt. Wir beginnen heute mit Daniel, der Prophet Daniel. Zunächst die Kapitel 1 bis 6. Das Oberthema lautet: Die Krise offenbart den Charakter. Die Krise offenbart den Charakter. Oberthema. Unser Thema heute lautet Krisenbewältigung zwischen Anpassung und Verweigerung. Krisenbewältigung zwischen Anpassung und Verweigerung. Daniel 1, die Verse 1 bis 21. Krisen haben die Eigenschaft, dass sie sich nicht anmelden und auch nicht um Erlaubnis fragen, sondern plötzlich da sind. Durch Corona ist uns das allen wieder ganz neu bewusst geworden. Sie sind da und verlangen, dass man mit ihnen umgeht. Man muss irgendwie mit ihnen umgehen. Da gibt es verschiedene Strategien. Man kann sich dem vielleicht komplett verweigern und sich überhaupt nicht auf die neue Situation einstellen. Nur das ist dann oft ein bisschen realitätsfremd und man ist dann nicht mehr so ganz lebensfähig. Die andere Strategie könnte sein, man lässt sich voll drauf ein und vergisst alles, was vorher war, alte Gewohnheiten, Traditionen und geht eben voll in diesem neuen System, in dieser neuen Situation auf. Das ist auf Dauer aber auch keine Option, weil man sich selbst verliert. Und in Daniel finden wir heute einen dritten Weg offenbart. Der bewegt sich zwischen Anpassung und dieser Verweigerung. Er bleibt in der Mitte. Das ist die richtige Art, wie wir ausgehend von Daniel und somit biblisch Krisenbewältigung betreiben können, betreiben sollen. Darum heute unser Thema: Krisenbewältigung zwischen Anpassung und Verweigerung. Ich gehe wie gewohnt einfach mit euch durch den Text, durch die einzelnen Verse. Manche Passagen lasse ich aber auch aus und erzähle sie nur nach, weil die Kapitel in Daniel sehr, sehr lang sind. Zunächst also hier mal aber die ersten paar Verse. Hier kriegen wir einen Einblick in die geschichtliche Situation, geschichtlichen Hintergründe. Hier heißt es: Im dritten Regierungsjahr Joachims, des Königs von Juda, zog der babylonische König Nebukadnezar mit einem Heer vor Jerusalem und belagerte die Stadt. Jerusalem ist also schwer unter Druck. Die Babylonier hatten eine gewaltige Militärmaschinerie. Dann heißt es hier in Vers 2: Der Herr, also der Gott Israels, gab Joachim, den König Israels, in die Gewalt Nebukadnezars und auch ein Teil der heiligen Geräte fiel dem Babylonier König in die Hände. Mit diesen heiligen Geräten sind die Gegenstände gemeint, die man im Tempel für den Gottesdienst und die Darbringung der Opfer verwendet hat. Auch davon fiel ein Teil in die Hände der Babylonier. Dann heißt es hier: Er, also Nebukadnezar, der babylonische König, ließ die Geräte nach Babylon bringen und bewahrte sie in der Schatzkammer beim Tempel seines Gottes auf. Also Dinge wurden aus dem Tempel Gottes in Israel in das Haus Gottes, in den Tempel eines fremden Gottes, des babylonischen Gottes gebracht. Das ist schon heftig. Auf uns wirkt das jetzt vielleicht sehr sachlich, auf Juden. Vor allem auf die Leute damals und auf Israeliten wirkt das ganz anders. Das ist eine Katastrophe. Und dass das Ganze so kam, hat aber Gott geführt. So heißt es ja hier in Vers 2: Der Herr gab Joachim in die Gewalt von Nebukadnezar. Der Grund ist, dass Joachim ein recht gottloser König war, wenig nach Gott und seinen Geboten fragte. Und so bekamen sie nun den ersten Warnschuss vor den Bug, dass sie wieder umkehren. Leider hat es nicht viel gebracht und 586, 587 vor Christus wurde dann Jerusalem und der Tempel zerstört. Soweit ist es noch nicht. Wir befinden uns hier im Jahr 605 vor Christus. Hier wird Jerusalem nur belagert und Beute erpresst. So viel zum geschichtlichen Situation. Es fiel aber Nebukadnezar jetzt nicht nur Beute im Wert von Gegenständen, von Sachen in die Hand, sondern er nahm auch Beute in Form von Menschen mit. Das wird dann beschrieben hier in den Versen 3 bis 7. Da heißt es, Nebukadnezar befahl seinem Palastvorsteher Aschpenas, junge Israeliten aus der Verwandtschaft des Königs und aus den vornehmen Familien für ihn auszusuchen. Sie müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Außerdem müssen sie klug und verständig sein und eine umfassende Bildung haben, damit sie zum Dienst in meinem Palast geeignet sind. Und dann sollen sie auch unsere Sprache und Schrift lernen. Also es sollten einfach junge Männer aus Israel mitgenommen werden. Aus hochstehenden Familien, klug, schön. Mit dem Ziel, dass Nebukadnezar sie in seinen Verwaltungsdienst nehmen kann. Das war eine typische Politik der Babylonier. Sie haben Leute verschleppt, umgesiedelt und dann für ihre Zwecke zur Verwaltung der unterdrückten und eroberten Gebiete eingesetzt. Sie sollten die Sprache lernen, die Schrift lernen, aber es geht noch weiter. Da hängt ein richtiges Ausbildungsprogramm dran. Das haben wir dann hier ab Vers 5. 3 Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden, um dann in den Dienst des Königs zu treten. Der König ordnete an, dass sie jeden Tag Speisen und Wein von seiner eigenen Tafel bekamen. Und dann wird auch benannt, wer zu den Auserwählten gehörte. Hier heißt es dann in Vers 6, unter den ausgesuchten jungen Männern aus Juda waren auch Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Der Palastvorsteher gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Michael Meshach und Asaja Abednego. Jetzt waren sie also quasi Babylonier. Sehr krasse Geschichte, wenn man da drüber nachdenkt. Und je mehr man sich hineindenkt, je krasser und härter wird das. Sie werden einfach verschleppt, deportiert und in ein Umerziehungsprogramm gesteckt. Meine Frau und ich sind jetzt mittlerweile 20 Jahre im Gemeindedienst und sind in der Zeit in einigen Stellen in Deutschland rumgekommen und waren dort auch immer mit anderen Kulturen, sage ich mal, konfrontiert. Wir wurden auch manchmal gefragt, was ist eigentlich so typisch schwäbisch, Jürgen? Und ich muss sagen, das ist eine Frage, die habe ich sehr gern beantwortet. Ne? Man, das ist ja eine kulturell wichtige Bildungsfrage, ne? Dass man mal weiß, was typisch schwäbisch ist. Ne? Genau, also ich habe gern Auskunft gegeben. Typisch schwäbisch ist natürlich die Sprache. Ne? Mir schwätzet schwäbisch. Und das nicht nur so ein bisschen wie Stuttgart oder so, sondern so richtig. Ne? Genau, also wir richten richtig schwäbisch, erstens. Dann gehört natürlich zur schwäbischen Kultur eine gewisse Art zu essen. Linse mit Spätzle und Seidewürstle, Brodene Knäpfle, Moldasche und was da so alles gibt, will ich jetzt nicht alles aufzählen. Gibt ja einiges. Dann gehört zur schwäbischen Kultur eine gewisse Mentalität, eine gewisse Art zu denken. Die ist eigentlich sehr auf die Praxis fokussiert. In meinem Heimatdorf hieß das immer, wir leisten gute Qualitätsarbeit. Schwäbisch, sauber schaffe, saubere Arbeit. Das ist so schwäbische Kultur. Jetzt gehört in manchen Kulturen auch eine gewisse Art der Namensgebung dazu. Es gibt Namen, die kommen überwiegend nur in speziellen Kulturen oder so vor. Da habe ich jetzt überlegt, das könnte ich jetzt nicht sagen, dass es Namen gibt, die praktisch nur im Schwabenland vorkommen. Es gibt zwar so Namen, die kommen ein bisschen gehäuft vor, aber ich weiß jetzt nicht, ob eine spezielle Namensgebung auch zu einer schwäbischen Kultur gehört. Kann ich nicht genau sagen. Könnt ihr ja mal selber drüber nachdenken. Hier im Text bei Daniel und seinen Freunden gehört das aber dazu. Die Namen von Daniel und seinen Freunden haben Bedeutung. Sie sind auf ihr Land, ihre Kultur, ihren Gott bezogen. Daniel bedeutet zum Beispiel, mein Richter ist Gott. Jetzt bekommt er aber einen anderen Namen. Er heißt Belshazzar. Es wird ausgegangen, dass mit Bel ein babylonischer Gott oder Götze gemeint ist. Und auch die anderen Namen sind sehr babylonisch, auf babylonische Religion und Götter ausgerichtet. Und das ist für einen Juden und Israeliten schon heftig. Dann sollen sie babylonisch essen, ist ja auch ein wichtiger Teil einer bestimmten Kultur, habe ich ja gerade erzählt. Sie sollen die Sprache und die Schrift lernen, ist ein wichtiger Teil einer Kultur. Daniel und seine Freunde sollen Babylonier werden. Sie werden einem fünfjährigen Umerziehungsprogramm unterzogen. Sie sind in einer Umerziehungsanstalt gelandet. Und das völlig entwurzelt aus ihrer Heimat, aus ihrem Umfeld. Da ist es gar nicht leicht, sich jetzt nicht komplett zu verlieren und seine Identität, seine Herkunft völlig aufzugeben und komplett in diesem Neuen aufzugehen. Trotzdem ist es ihnen gelungen, in erster Linie zunächst Daniel. Das haben wir dann hier in Vers 8. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Also Daniel war in seinem Herz noch immer Jude und Israelit. Und das blieb er bis zum Ende, das zeigt sich im Buch Daniel. Jetzt dürfen wir bei Herz nicht nur an das Gefühl und die Emotion denken, so sind wir ja heute ein bisschen geprägt. Herz ist für uns Gefühl und Emotion. Das biblische Verständnis von Herz ist auch Denken, Überzeugung und Emotion. Das ist eins. Das Herz ist das Zentrum des Charakters, der Persönlichkeit, der Identität. Das heißt, Daniel ist letztlich, obwohl sich sein Umfeld komplett geändert hat, Israelit, Jude, Angehöriger von Gottes Volk geblieben und somit Gläubiger geblieben. Die Veränderung im Umfeld, die gewaltige Krise, in der sie steckten, hat daran nichts geändert. Und so kommen wir zur ersten Botschaft für uns heute. Sie lautet, der Sitz der Glaubensidentität ist das Herz. Willen, Wollen, Emotion, Charakter, Persönlichkeit, eben die Identität. Der Sitz der Glaubensüberzeugung, das Herz. Und hier ist Daniel schon beinahe erschreckend neutestamentlich. Das ist das Interessante hier beim Buch Daniel. Das zeigt sich im Neuen Testament in Hebräer 10, Vers 16. Hier heißt es, der Bund, den ich dann mit ihnen schließen werde, wird völlig anders sein, fährt er fort. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Herz und Gewissen sind hier eins. Und das ist genau das, was sich hier bei Daniel regt. Er sagt, ich kann von dem, was der König mir zum Essen anbietet, nichts essen. Denn es ist unrein. Es widerspricht den Gesetzen, den Reinheitsvorschriften meines Gottes. Ich werde davon nichts essen. Punkt. Und das Interessante ist, eigentlich könnte das Daniel jetzt vollkommen egal sein. Ja? Man musste ja rein sein, um am Tempelgottesdienst teilnehmen zu dürfen. Unrein konnte man nicht hin. Aber der Tempel war weit weg in Israel. Er war in Babylon. Er war verschleppt. Sein ganzes Umfeld war weg. Er hätte sagen können, okay, Pustekuchen, ist halt jetzt anders. Das Umfeld ist anders, also passe ich mir voll und ganz an. Aber er tut's nicht. Er kann es nicht. Sein Herz hängt an seinem Gott und somit an seiner Identität als Glaubender, als Angehöriger vom Volk Gottes. Gott ist sein Herz, Gott ist seine Identität, Gott ist seine Persönlichkeit. Und laut Neuem Testament, so wie es hier steht, ist das bei den Menschen, die heutzutage neutestamentlich zu Jesus und Gott gehören, generell so. Wer zu Jesus gehört, bekommt durch den Geist Gottes, Gottes Willen, Gesetze, Gebote in Herz und Gewissen geschrieben. Wir sind also neutestamentlich alle wie Daniel hier. Und hier sitzt die Frage, ist das bei dir auch tatsächlich so? Lasst uns hier Daniel als Spiegel nehmen. Er zeigt alttestamentlich, was es bedeutet, neutestamentlich im neuen Bund mit Gott und Jesus zu leben. Und da ist der erste Aspekt, der hier sehr hervortritt, der, dass Veränderungen im äußeren Umfeld, Krisen oder was auch immer, grundsätzlich nichts an meiner Glaubensidentität und meiner Treue zu Gott ändern, wenn er meine Identität, mein Herz, mein Gewissen geworden ist. Dann ist mein Gottesverhältnis, meine Gottesbeziehung, mein Glaube krisensicher, denn dann bin ich, was ich bin. Meine Frau und ich sind auch, obwohl wir in Köln waren, in Mittelhessen waren, in Ostwestfalen waren, trotzdem Schwaben geblieben. Wir sind Schwaben geblieben, weil wir sind, wer wir sind. Wir haben uns natürlich an manchen Stellen angepasst, aber es hat jetzt uns nicht grundsätzlich vollkommen aus unserer Identität, Charakter und Persönlichkeit herausgenommen. Und genauso ist das auch hier bei Daniel. Er gehört zu Gottes Volk. Er gehört dem Gott Israels, weil sein Herz ihm gehört, weil sein Gewissen ihm gehört. Und darum ist hier klar, was der König mir hier anbietet, werde ich nicht essen. Die Situation wird für Daniel dadurch zunächst nicht einfacher. Naja, sie wird sogar schwieriger. Aber er kommt nicht in eine Identitätskrise, er kommt zusätzlich zu dieser äußeren politischen Krise nicht noch in eine persönliche Krise und verliert nicht noch die Verbindung zu Gott und zu seiner Herkunft, weil sie tief in ihm, in seinem Ich verankert ist. Nimm dir die kommende Woche mal Zeit und spiegel dich an dieser Stelle an Daniel und frag dich, wie das bei dir ist. Frag dich, wie du entschieden hättest. Wenn du Daniel wärst, hättest du mehr auf Persönlichkeit gesetzt, auf Abgrenzung, auf Anpassung? Hättest du vielleicht Gott völlig abgesagt, denn er ist es ja, der die Babylonier gesandt hat. Er ist da letztlich schuld, dass du verschleppt wurdest, dass Daniel verschleppt wurde. Frag dich ausgehend von Daniel mal, was ist eigentlich dein Gottesbild? Wozu tendierst du, wenn sich dein Umfeld gravierend ändert, wenn Krisen auftreten? Was ist deine innere Motivation? Bist du mehr harmoniebedürftig und suchst du mehr die Anpassung? Gehörst du mehr zur anderen Seite? Das Ziel der Reflexion sollte sein, Daniel zu folgen und damit Jesus zu folgen. Denn Jesus hat sich auch integriert. Er kam in unsere Welt. Das hat die Dinge für ihn nicht einfacher gemacht, aber er blieb gleichzeitig Gottes Sohn. Ist Gott in deinem Herz? Gehört dein Herz Gott? Ich erlebte in den Jahren immer wieder, dass Leute durch Krisen in große Zweifel bezüglich des Glaubens und was Jesus angeht kamen. Und dann erlebte ich, dass Menschen genau dasselbe erlebten, aber ihr Glaube dadurch stärker wurde und sie nicht so geschüttelt wurden. Und ich fragte mich die Jahre immer, woran liegt das eigentlich? Was ist der Grund dafür? Hier in Daniel bekommen wir die Antwort. Das Herz ist entscheidend. Es geht darum, dass Gott Teil von mir ist. Inwieweit ist deine Gottesbeziehung so selbstverständlich wie deine Herkunft, Kultur? Inwieweit bist du einfach so, wie Gott sich das denkt? Inwieweit bist du einfach jemand, der zu Jesus gehört? Daniel wird dann aufgrund seiner Herzenshaltung sehr, sehr stark von Gott unterstützt. Das haben wir hier in Vers 9. Hier heißt es dann, Gott half ihm, gemeint ist Daniel, sodass der Palastvorsteher ihn wohlwollend anhörte. Also er trug dem Palastvorsteher sein Anliegen vor, dass er von dem Zeug hier nichts essen kann. Gott hat das unterstützt und auch hier sind wir wieder sehr, sehr neutestamentlich. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Genau das tut Daniel. Er scheut sich nicht vor dem Konflikt oder davon, dass er vielleicht nichts mehr zu essen kriegt, aus dem Programm geworfen wird und im Knast landet. Nee, er sucht die Kommunikation und macht deutlich, dass es ihm unmöglich ist, vor den Sachen zu essen. Und er wird unterstützt. Genau das, was Jesus hier sagt. Richtet euch zuerst nach meinem Willen aus. Und ihr werdet erleben, ihr werdet das bekommen, was ihr braucht. Er wird unterstützen. Daniel zeigt hier, was Matthäus 6, 33 in der Praxis bedeutet. Daniel handelt dann einen gewissen Test mit dem Palastvorsteher aus. Er handelt mit ihm aus, dass er und seine Freunde 10 Tage lang nur Gemüse essen und Wasser trinken. Und dann soll der Palastvorsteher bzw. der Diener des Palastvorstehers dann mal gucken, wie das mit Daniel und seinen Freunden ist. Und das Ergebnis war verblüffend, haben wir dann hier in Vers 15. Nach Ablauf der 10 Tage zeigte es sich, dass Daniel und seine Freunde sogar besser und kräftiger aussahen als die jungen Leute, die ihr Essen von der königlichen Tafel erhielten. Da ließ er ihnen weiterhin Gemüse geben, den Wein und die für sie bestimmten Speisen stellte er weg. Also, ich finde das Hammer. Müssen wir mal, versteht ihr, was hier geschehen ist? Daniel muss sich jetzt gar nicht mehr gegen diese unreinen Speisen wehren. Die Babylonier nehmen die von alleine weg. Ja, die Babylonier sorgen jetzt dafür, dass Daniel nicht mehr sündigen muss. Irre, ne? Sie dienen damit letztlich Gott und Daniel. So ist Gott. Am Ende kommt es dann zu einer Abschlussprüfung vor König Nebukadnezar. Und die sieht auch gut aus. Hier heißt es, am Ende der Zeit, die König Nebukadnezar festgesetzt hatte, sollten ihm alle jungen Leute zur Prüfung vorgeführt werden. Als der Palastvorsteher sie zu ihm brachte und er sich mit ihnen unterhielt, zeigte es sich, dass Daniel, Hanania, Mischael und Asaja allen anderen überlegen waren. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen. In den königlichen Dienst aufgenommen. Und dann endet der erste Block, das erste Kapitel mit der Aussage, Daniel blieb im königlichen Dienst bis ins erste Regierungsjahr des Königs Kyros. Also absolut mitreißende, gewaltige Geschichte. Klasse. Ich habe gerade schon erzählt, dass wir im Zuge unseres Gemeindedienstes mit verschiedenen Kulturen konfrontiert waren. Manche werden jetzt denken, was will denn der? Der ist doch immer nur in Deutschland geblieben. Da sage ich, ja, ja, stimmt, wir waren in Deutschland. Aber wir waren dadurch immer wirklich mit anderen Kulturen konfrontiert. In Köln waren wir mit dem Rheinländer konfrontiert. Der geht sehr direkt und offen auf die Leute zu, ist recht unkompliziert, spricht zum Teil auch sehr direkt aus, was er denkt. Das ist sehr, sehr hilfreich und ist aber auch sehr flexibel. Also da hätte man von einem Sonntag zum anderen Gottesdienst und so alles komplett anders machen können, das war kein Problem. Man musste da immer bremsen, dass eine gewisse Kontinuität beibehalten bleibt. So ist der Rheinländer. Dann kam man nach Mittelhessen, war man in Hessen, da war die Kultur anders. Die Leute waren auch offen, freundlich und zugänglich, aber diese Flexibilität mal zu gucken, was ist dran, wie könnte es anders sein, die war weniger ausgeprägt. Teilweise war das sogar recht schwierig, Akzente zu setzen, um sich neu auszurichten, evangelistisch und missionarisch zu arbeiten. Manchmal ging das so weit, bis es Gemeinden nicht mehr gab. Es war einfach nicht möglich, hier wirklich mal eine neue Sicht und einen neuen Punkt, eine neue Ausrichtung zu setzen. Dann kann man nach Ostwestfalen. Da waren die Leute wieder anders. Der Ostwestfale kam uns erstmal sehr verschlossen vor. Wir brauchten eine gewisse Zeit, bis offene und ehrliche Freundschaftsbeziehungen entstanden sind. Ich habe zum Teil erst nach 3 Jahren gemerkt, dass manche vollkommen zerstritten waren und eigentlich gar nicht miteinander konnten, weil die konnten auf so eine Art förmlich, sachlich miteinander umgehen. Das war richtig interessant, sage ich mal. Überall, wo wir hinkommen, war klar, wir müssen uns integrieren. Und es wurde auch erwartet, dass das Pastoren-Ehepaar sich bitteschön integriert. Berechtigte Erwartung. Und ja, wir haben das auch getan. Wir haben uns integriert. Aber nicht so weit, dass wir vollkommen uns selber verloren haben. Und das ist ja bei Integration oder sagen wir mal Migration ja auch nicht nötig. Man kommt in eine neue Kultur, man muss eine neue Sprache lernen, ist klar. Man hat mit neuem Denken, neuer Mentalität, neuen Regeln zu tun. Das ist alles gut, ja? Und das ist nötig, wenn ich in ein Land migrieren möchte. Aber das bedeutet nicht, dass ich meine Herkunft, meine Kultur, das, was vorher war, komplett aufgebe. Ich darf meinen Akzent, sage ich mal, behalten. Das ist Integration. Integration ist der Weg zwischen kompletter Verweigerung, was letztlich zur Isolation führt. Und es ist der Weg auf der anderen Seite zwischen vollkommener Anpassung, dass man sich komplett selbst verliert. Das nennt man ja dann Assimilation. Integration ist der Weg zwischen Isolation und Assimilation. Es ist der Weg in der Mitte. Und genau das lebt Daniel hier. Er kann es leben, weil klar ist, wer er ist. Er weiß, wem sein Herz gehört. Gott ist sein Herz, seine Identität, sein Gewissen. Und so lassen sich er und seine Freunde auf manche Dinge ein. Sie verweigern die babylonische Ausbildung nicht. Sie verweigern sich nicht, die Sprache zu lernen. Sie schotten sich nicht komplett von der Kultur ab. Nein. Aber da, wo es um ihre Identität geht, wo es um ein Gebot Gottes geht, da gehen sie auf Abstand. Und das aber auch nicht mit dem Brecheisen, sondern Daniel sucht hier die Kommunikation. Und weil Gott das Herz sieht, unterstützt er diese Geschichte. Und somit kommen wir zur zweiten und letzten Botschaft für uns heute. Die Wirkung der Glaubensidentität, die Wirkung dieser Herzensidentität ist Integration in die neue Situation, auch wenn es eine Krisensituation ist. Die Wirkung der Glaubensidentität. Integration. Integration. Nehmt ihr in den nächsten Wochen mal die Zeit und frag dich, wie es bei dir ist, wenn Sachen anders werden, wenn Krisen kommen. Nimm dir mal die Corona-Krise jetzt hier vor und was so alles anders geworden ist für dich, dein Leben, für uns als Gemeinde, dein Glaubensleben. Und frag dich, ob du mehr auf Abwehr bist und gar nichts machst, dich verweigerst und abwartest, bis es wieder ist wie vorher. Oder ob du halt sagst, alles, was vorher war, vollkommen egal, ich gucke jetzt halt mal und ich vergesse das Ganze und richte mich komplett neu aus und wie es mit meinem Glauben und so weitergeht, muss man mal sehen. Das sind so die Extrempole. Auf welche Seite tendierst du? Wozu neigst du? Und reflektiere das dann mal hier an Daniel, am Buch Daniel. Daniel macht weder das eine noch das andere, seine Freunde auch nicht. Sie leben eine hilfreiche und gute Integration Hätte er sich verweigert, hätten seine Freunde sich verweigert, hätten sie niemals im Palast dienen können. Und dann hätten sie niemals Gottes Werkzeug sein können. Das ist Daniel aber durch das ganze Buch hindurch. Er ist Gottes Werkzeug im Palast bei den Königen. Durch ihn setzt Gott immer wieder Akzente. Er wird zu Gottes Werkzeug, weil er sich nicht verweigert. Er arbeitet hier für den König Nebukadnezar, für die Babylonier, die ihn verschleppt haben, die den Tempel geplündert haben. Und er arbeitet auch mit ihnen, nachdem sie Jerusalem und den Tempel zerstört haben. Er ist dadurch Gottes Werkzeug. Aber er hat seinen Glauben, seine Glaubensidentität und seine Treue gegenüber Gott und seinen Geboten niemals aufgegeben. Hätte er das getan, hätte er auch nicht Gottes Werkzeug sein können. Suche ausgehend davon den Weg jetzt in dieser Zeit, in dieser Krise. Folge Daniel seinem Beispiel. Dafür ist dieses Buch gegeben. Und lasst uns beten, dass wir als Gemeinde Daniel folgen können und diese Integration in diese Zeit und Gesellschaft, in das Heute und Jetzt schaffen und Gemeinde bauen in der Krise, im digitalen Zeitalter. Das ist ein Aspekt, der sich an vielen Stellen in der Bibel zeigt. Zum einen zeigt er sich hier im Propheten Jeremia. Dort sagt Jeremia: Baut euch Häuser und richtet euch darin ein, legt eure Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Jetzt kann man sagen, es hört sich doch super an, die sind in einem tollen Umfeld. Das sind sie aber nicht. Das haben wir dann hier in Vers 10. Ich sage euch, die Zeit des Babylonischen Reichs ist noch nicht abgelaufen. Es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich euch mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Also Jeremia sagt den Verschleppten nach der Zerstörung Jerusalems: Richtet euch ein. Macht etwas Gutes aus der Zeit jetzt hier in der Verschleppung. Im Luther heißt es: Suche der Stadt Bestes. Hier ist nicht gesagt, boah, verweigere dich und mach gar nichts. Gott sagt, das geht vielleicht noch 70 Jahre. Damit ist aber auch nicht gemeint, dass sie ihren Glauben und alles aufgeben. Dort wurde ja sogar Theologie weitergetrieben. Es gibt den babylonischen Talmud und. Weder sich aufzulösen in der neuen Kultur, im neuen Umfeld, in der Krise, noch sich komplett zu verweigern, ist der Weg Gottes. Der Weg Gottes ist Integration. Integration bedeutet nicht Glaubensabfall, bedeutet nicht, die Gebote Gottes nicht mehr ernst zu nehmen. Aber Integration bedeutet auch nicht, sich komplett abzuschotten. Integration bedeutet nicht in der Rückschau und hoffentlich und bis dahin, ich mache gar nichts, bis es wieder ist wie vorher. Das ist keine Integration. Das sagt auch schon Jesus im Lukas-Evangelium. Lukas schreibt dort: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Hätte Daniel und seine Freunde nur zurückgesehen, boah, wie schrecklich und damals und meine Heimat und wie ist es und ich mache jetzt hier gar nichts und ich soll mal, das wäre nichts geworden. Wir hätten kein Buch Daniel. Gott hätte ihn nicht gebrauchen können. Wer so tickt, taugt nicht für Gottes Reich. Das gilt für mich als Einzelperson und das gilt für uns als Gemeinde. Hier ergibt sich eine sehr klare und auch herausfordernde Botschaft. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, ne? Schau jetzt in der aktuellen Krise nicht immer nur zurück. Wehmütig. Mit dem Willen und Wollen, dass alles schlagartig wieder genauso wird wie vorher. Dann verpasst du die Chance, im Jetzt und Hier Gottes Werkzeug zu sein. Dann verpassen wir als Gemeinde die Chance, im Jetzt und Hier Gottes Werkzeug zu sein. Verlang nicht, dass unser Gemeindeleben wieder komplett gleich wird wie vorher. Es wäre zu Veränderung gekommen. Wir leben in einer Welt, die sich wandelt. Und wenn wir diese Welt und die Menschen darin erreichen wollen, müssen auch wir uns wandeln. Seit es die Gemeinde Jesu gibt, seit Jesus in dieser Welt war, hat sich die Welt und Gesellschaft gravierendst verändert. Aber die Gemeinde Jesu hat alles überstanden, alles überlebt. Ganz andere Krisen als unsere Corona-Krise hier. Weil sie flexibel waren, anpassungsfähig waren und ihr Glaube nicht an Äußerlichkeiten hing. Keine äußerliche Religiosität war, sondern ihr Herz und ihre Identität war, weil sie Jesus nachgefolgt sind. Manchmal habe ich den Eindruck, wir haben auch so eine Tempelmentalität. Ne? Das ist, wenn Daniel gesagt hat, ohne Tempel und das wieder ist wie vorher, geht das gar nicht, mache ich gar nicht und so weiter. Ne? Wir sind vielleicht auch manchmal in unserer gewohnten Struktur gefangen, dass wir sagen, Gottesdienst und Gemeinde kann nur sein, wenn sonntags immer zentral alles möglich ist. Warum? Das kann auch ganz anders sein. Schaut ins Neue Testament, die Gemeinde hatte nie eine rein zentrale Struktur. Mich freut es daher sehr, dass wir als Gemeindeleitung schon letztes Jahr beschlossen haben, über eine Kleingruppenstruktur nachzudenken, hier ein System einzuführen. Betet dafür, dass es gelingt, dass wir eine Struktur finden, die nicht in die Krise kommt, wenn die Welt um sie herum in die Krise kommt. Denn bisher hat die Gemeinde Jesu Strukturen und Wege gefunden, diese Dinge zu überleben. Nimm dir Daniel in der nächsten Woche mal vor. Wie hättest du entschieden? Krisenbewältigung zwischen Anpassung und Verweigerung. Krisenbewältigung ist dann möglich, wenn Gott mein Herz ist. Dann kann ich einen Weg zwischen Verweigerung und Anpassung gehen. Dazu segne uns Gott. Und er segne uns weiterhin durch Daniel.